Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute zu Teil 5 im ersten Teil des Lukas-Evangeliums. Es gibt ja zwei große Teile im Lukas-Evangelium. Und jetzt hier also der Abschluss des ersten Teiles, Lukas 9, Verse 1 bis 50. Ab 9,51 beginnt dann der zweite große Teil von Lukas bis zum Schluss. Und wir lesen zuerst den Text, Verse 1 bis 50. Und es lohnt sich schon mal beim Lesen auf den Begriff Reich Gottes zu achten. Denn das ist einer der Schlüsselbegriffe in diesem Abschnitt. Genauso wie wir im vorigen Teil 4, ab Kapitel 7 bis und mit 8, da hatten wir das Thema Retten. Und da war es wichtig, dass man immer darauf achtete, wann etwas steht von Retten. Und wir haben gesehen, dass auch wiederholt das Wort, das übersetzt ist, meistens mit Heilen, auch dann, je nachdem, Retten bedeutet im Griechischen. Das war das Schlüsselwort für Teil 4, aber eben Reich Gottes, Schlüsselwort im Teil 5. Darf ich dich bitten, Sascha?
Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen: Nehmt nichts auf den Weg, weder Stäbe noch Tasche, weder Brot noch Geld. Auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt und von da zieht weiter. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Aber der Vierfürst Herodes hörte alles, was durch ihn geschah, und er geriet in Verlegenheit, weil von etlichen gesagt wurde, Johannes sei aus den Toten auferstanden. Von etlichen aber Elia sei erschienen und von anderen einer der alten Propheten sei auferstanden. Und Herodes sprach, Johannes habe ich enthauptet, wer ist aber der, von welchem ich dies höre? Und er wünschte, ihn zu sehen. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach, und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen, und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit diese sie der Menge austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brocken übrig blieb. 12 Körbe voll. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen, für Johannes den Täufer, andere aber für Elia. Und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes. Er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dieses redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bringt deinen Sohn hierher. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihrer Herzen sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.
Vielen Dank. Können wir gleich zusammentragen, wo hat man den Ausdruck das Reich Gottes gefunden in diesem Abschnitt, in diesem Text? Das erste Mal, Vers 2, jawohl. Und er sandte sie, die 12, aus, das Reich Gottes zu predigen. Eine Erklärung zu diesem Begriff: Reich, griechisch Basileia. König heißt auf griechisch Basileus. Merkt man, da ist das Wort König mit drin, Basileia. Das ist das Königreich. Und von daher wäre es eigentlich im Deutschen etwas klar, wenn man übersetzen würde, anstatt nur Reich, Königreich, weil wirklich der Hinweis auf den König steckt immer drin, wie Englisch Kingdom. Und das war ein fester Begriff im Judentum bei den Rabbinern. Malchut Elohim, Malchut Adonai, das Königreich Gottes oder das Königreich des Herrn. Damit meinten sie, eines Tages, am Ende der Tage, wird der Messias kommen und ein weltweites Königreich aufrichten. Und wir können vielleicht zwischendurch gerade lesen aus Daniel 7, ein Text, der vor 2000 Jahren im Judentum sehr beliebt war, über den man oft sprach. Und der sehr bedeutsam war, das ist nämlich Daniel 7, dieses Kapitel, das von den vier Weltreichen spricht. Und das war auch damals weiterum klar. Das erste Weltreich wird hier dargestellt in Daniel 7 durch einen Löwen mit Adlersflügeln. Das ist das Babylonische Reich zur Zeit von Daniel. Dann Daniel 7, 4. Dann Daniel 7, 5. Ein Bär stellt da das nächste Weltreich, das Medo-Persische Reich. Dann Vers 6, ein Leopard, das griechische Reich von Alexander. Und schließlich Vers 7, ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar, mit eisernen Zähnen und 10 Hörnern, das römische Reich. Und dann Vers 13 wird beschrieben, wie der Messias kommt. Liest jemand Verse 13 und 14.
Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen.
Danke. Also da war klar, da dieser Menschensohn, der auf den Wolken des Himmels kommt, das ist der Messias, der einmal sein weltweites Königreich über alle Nationen, wie es da im Vers 14 beschrieben wird, aufrichten wird. Und zwar eben nach dem vierten Reich, nach dem römischen Reich, kommt das Reich Gottes. Und darum war natürlich die Erwartung sehr groß. Damals herrschte das römische Reich auch über das Land Israel, dass eben jetzt die Zeit ist, wo der Messias kommen würde. Und so sprach man also allgemein eben von diesem Reich, von diesem Königreich Gottes. Und nun, der Herr Jesus sendet also in Lukas 9, Vers 2 seine 12 Jünger aus, um das Königreich Gottes zu predigen. Das heißt, der König ist da und er sendet nun seine Boten aus, und zwar 12, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Wo haben wir das Wort Reich Gottes nochmals gefunden? Vers 11, nochmals dieser Ausdruck. Und er nahm sie auf und redete zu ihnen über das Reich Gottes. Genau, und dann? 27, da kommt diese Verheißung. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und da gibt es ja viele Leute, die sagen, seht ihr, das ist ein Beispiel, wo Jesus Christus sich geirrt hat. Er hat gemeint, in dieser Zeit, noch zur Lebzeit, gewisser Hörer, werde das Reich Gottes kommen. Nun, in allen drei Evangelien, wo dieser Satz steht, Matthäus, Markus und Lukas, kommt immer als nächster Abschnitt dann der Bericht über den Berg der Verklärung. Und das war ein Vorgeschmack von dem Reich Gottes hier auf Erden. Und zwar können wir das ganz deutlich nachlesen in 2. Petrus 2. Da erklärt einer der drei Augenzeugen auf dem Berg der Verklärung, das waren Jakobus, Johannes und Petrus, was das bedeutete. Sascha, könntest du uns lesen, 2. Petrus 1, und zwar ab Vers 16 ein paar Verse.
Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen.
Sieht man hier, er spricht über die Wiederkunft oder Ankunft, Parousia, Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, und er sagt, wir waren Augenzeugen dieser Ankunft, ja, in Macht und gewissermaßen in Herrlichkeit. Weiter.
Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.
Danke. Also hier beschreibt Petrus das gleiche Ereignis, das wir hier in Lukas 9, 28 und folgende haben. Und er spricht in diesem Zusammenhang von der Ehre und Herrlichkeit, die Gott, der Vater, ihm gegeben hat, Vers 17. Und dann von dieser Wolke, die da sichtbar war und in die Jünger dann auch eingetreten sind, da heißt es, von der prachtvollen Herrlichkeit erging eine Stimme. Und da muss man wissen, im Alten Testament wird die Schechina, diese wunderbare Wolkensäule, die schon über der Stiftshütte war, um Gottes Gegenwart anzudeuten, nachts als Feuersäule sichtbar war, die wird im Alten Testament immer genannt die Herrlichkeit Gottes. 2. Mose 40 bei der Stiftshütte oder Hesekiel 1, die Herrlichkeit Gottes, das ist immer diese Schechina, die Wolke der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Und nun ist also interessant, dass Petrus dann in Vers 19 sagt, Elmfelder ist noch ein bisschen wörtlicher, du hattest Schlachter gelesen, nicht wahr? Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Merkt man den Komparativ. Also, oder wörtlich auch befestigter. Warum dieser Komparativ? Ja, wir hatten das prophetische Wort schon vorher fest. Nicht wahr? Daniel 7 hat, und viele andere Stellen sprechen ja von dem Kommen des Messias. Aber das war ja die Enttäuschung für ganz viele Juden. Als Jesus Christus vor 2000 Jahren kam, hat er kein weltweites Friedensreich aufgerichtet. Und viele haben gedacht, er kann nicht der Messias sein. Sonst hätte er es aufgerichtet. Und ganz viele Orthodoxen heute würden sagen, nein, Jesus von Nazareth kann nicht der Messias sein, sonst gäbe es ja schon seit 2000 Jahren Frieden. Und nun erklärt Petrus, sie haben damals auf dem Berg quasi wie durch ein Fenster das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit hier auf Erden schon erlebt, als Vorgeschmack. Und dieses Ereignis war gewissermaßen wie ein Pfand, das Gott gegeben hat, um zu sagen, wartet, das mit dem Reich Gottes und dieser Herrlichkeit, das kommt alles, ist nur eine Frage der Zeit, noch nicht jetzt. Aber es ist eine Bestätigung des prophetischen Wortes, und darum sagt Petrus, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester oder befestigter. Und auf dieses prophetische Wort muss man unbedingt achten, wie auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort, oder das Griechische kann man auch übersetzen mit an einem schmutzigen Ort. Das ist so der Ausdruck für ein Kellerloch. Das Licht, das an einem dunklen Ort, einem schmutzigen Kellerloch leuchtet, bis der Tag anbricht. Also, dieses Ereignis war also ganz wichtig. Und wenn der Herr Jesus sagt, hier sind gewisse, die werden das Reich Gottes noch sehen, dann meinte er eben diese drei, Jakobus, Johannes und Petrus, die das so erleben durften. Ja, da ist eine Frage.
Aber da steht etliche.
Ja, das griechische Wort bedeutet gewisse. Also es wird manchmal übersetzt mit etliche und es kann auch bedeuten gewisse. Und man muss je nach Zusammenhang übersetzen. Also ich würde da das immer hier Tines mit, es sind gewisse Leute da, die nicht sterben werden. Etliche, das klingt nach ganz vielen Leuten, nicht wahr? Und das ist von daher, von der Übersetzung her, nicht so glücklich. Aber das griechische Wort nach Wörterbuch heißt eben gewisse oder etliche. Da muss man immer das Richtige wählen, je nach Kontext. Noch etwas? Ja, ja, da.
Zu dem Vers, wo wir gelesen haben, Petrus Brief. Bis der Morgenstern eure Herzen aufgeht, liest man ja immer wieder in den Kommentaren, dass es ja um das Kommen vom Herrn Jesus in der Drückung ist. Und jetzt ist meine Frage, kann man also so von uns sehen?
Also, ich fasse deine Frage zusammen, einen Satz. 2. Petrus 1 spricht vom Morgenstern. Viele sagen, das bedeutet doch die Entrückung. Aber hat das jetzt nicht etwas zu tun mit dem Kommen von Jesus Christus als König? Nicht wahr? Das ist die Frage. Ja, es ist so. Der Morgenstern, das ist die Venus, nicht wahr? Die Venus, und Petrus sagt also, beim Anbruch des Morgens erscheint der Morgenstern, und als klar leuchtender Stern, wenn die Sonne eben schon, noch nicht über dem Horizont erscheint, aber schon dran ist, über den Horizont zu kommen, kann man diesen Stern, also diesen Planeten, noch sehen, weil er so hell leuchtet. Die anderen verblassen schon. Und dann kommt aber die Sonne über den Horizont. Und das sind zwei verschiedene Bilder. Der Morgenstern bedeutet das Kommen von Jesus Christus zur Entrückung der Gemeinde. Darum sagt er in Offenbarung 22 im Zusammenhang mit der Verheißung an die Gemeinde, ich komme bald, und sagt er, ich bin der glänzende Morgenstern. Das ist also dieses nicht so deutlich erwartete oder wahrgenommene Phänomen, wenn die Venus aufgeht. Hand aufs Herz, wer achtet darauf? Aber Sonnenaufgang, da achten dann alle drauf, ja? Und der Sonnenaufgang, das bedeutet symbolisch das Kommen von Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Und darum heißt es in Malachi 4, von der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit, er wird kommen wie die Sonne. Malachi 4, ja, je nach Bibelausgabe ist es eben 4 und in den meisten ist es Kapitel 3, Vers 20. Aber 19 musst du dazu lesen, dann kommt man raus. Sascha? Malachi 3, Vers 19.
Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr Scharen.
Jawohl, damit ist in diesem Tag ist gemeint der Tag des Herrn, der dann auch in Vers 23 erwähnt wird, dieser große und furchtbare Tag des Herrn. Wenn der Messias kommt als Richter der Welt. Und jetzt weiter.
Spricht der Herr Scharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr Scharen.
Danke. Also, das ist der Tag des Herrn, wenn der Messias kommt, gewissermaßen als die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht. Und Sacharja 14 sagte, der Messias wird auf dem Ölberg kommen. Ja, das ist genau der Berg im Osten von Jerusalem, wo man jeden Morgen schauen kann, wie die Sonne über ihm aufgeht. Ja? Und genau dort, wo die Sonne aufgeht, wird der Herr Jesus als König der Welt erscheinen. Die Sonne der Gerechtigkeit. Aber der Morgenstern, das ist das Phänomen, das eben da gemeint ist, dass der vorher noch erscheint und gewissermaßen ankündigt, jetzt kommt dann der Tag. Und so ist eben Entrückung, ein Ereignis, das vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit stattfindet und eben überraschend, das ist nur für die Gläubigen. Aber sein Kommen als König der Welt, das wird alle Menschen betreffen. Ah, ganz einfach. Warum heißt das in euren Herzen aufgehen? Weil das ist ja die Herzenserwartung der Erlösten. Komm, Herr Jesus, Offenbarung 22. Und gewissermaßen, wenn er kommt zur Entrückung, dann wird diese Hoffnung, die in unseren Herzen drin ist, wird aufgehen. Ja, sehr schöner Ausdruck ist das. Gut, jetzt haben wir also gesehen, wie wichtig dieses Ereignis auf dem Berg der Verklärung war. Das war ein Unterpfand Gottes, gerade um Juden zu zeigen, ihr müsst nicht irgendwie verzweifeln, sondern das ist wirklich der Messias. Aber diese Herrschaft als König, die kommt später. Und nun ist ja interessant, da waren drei Zeugen von diesem Ereignis. 5. Mose 19, Vers 15 sagt, vor Gericht in Israel müssen mindestens zwei oder besser drei Zeugen auftreten für ein glaubwürdiges Zeugnis. Darum hat der Herr Jesus diese drei Zeugen genommen. Aber wir sehen dann in der Apostelgeschichte, wie der Teufel ein Interesse hat, diese Leute wegzuschaffen. Apostelgeschichte 12, da wird Jakobus, der Apostel, wird umgebracht von einem Herodes-Sohn. Und dann sieht er, das gefällt der Masse, nimmt Petrus fest. Ja, jetzt gibt es nur noch zwei Zeugen. Die Mindestzahl für ein glaubwürdiges Zeugnis. Und Petrus kommt ins Gefängnis, soll dann geköpft werden, aber ein Engel holt ihn raus. Der durfte nicht sterben. Nicht wahr? Ein Fall und Gott hat nicht eingegriffen. Und ein anderer Fall und Gott hat eingegriffen. Und zwar, weil diese zwei Zeugen erhalten bleiben sollten, noch über weitere Jahrzehnte hinweg. So haben Petrus und Johannes gezeugt. Jesus Christus ist der Messias. Aber jetzt das erste Mal ist er gekommen als der leidende Messias. Und er wird wiederkommen als der verherrlichte, herrschende Messias. Und wir haben seine Herrlichkeit auf dem Berg erlebt. Wir haben den Vorgeschmack gesehen. Sein Angesicht hat geleuchtet wie die Sonne. Und dann schließlich im Jahr 67 wurde Petrus gekreuzigt von Kaiser Nero. Aber eben, dieses Zeugnis war doch da über Jahrzehnte hinweg.
Ja, und er hat es in seinem Vermächtnis, im zweiten Petrusbrief,
genau, also Petrus hat darum noch in seinem letzten Brief, übrigens aus der Todeszelle in Rom, da hat er den zweiten Petrusbrief geschrieben, hat er dieses Erlebnis als Vermächtnis hinterlassen und schreibt auch ausdrücklich in den Versen davor, wo wir gelesen haben, dass er diese Dinge ihnen weitergeben will, damit sie sich jederzeit wieder ins Gedächtnis zurückrufen können. Und Johannes, der durfte dann noch weiter zeugen, allein, aber das Zeugnis war etabliert, der Grund dazu war festgelegt, aber er durfte als letzter aller Apostel schließlich gehen. Ums Jahr 100 ist dann Johannes gestorben, aber auch das, nachdem er noch das letzte Buch, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel geschrieben hat, die Offenbarung, die gerade zeigt, dass Jesus Christus als der König und Richter der Welt kommen wird. Also wir können gar nicht überschätzen, wie wichtig dieser Abschnitt ist. Und sehen wir, ich habe gesagt, man soll achten auf das Wort Reich Gottes. Aber wir müssen eben auch auf andere Ausdrücke noch achten. Lies nochmals jemand Vers 26.
Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel.
Jawohl, also da spricht der Herr Jesus, ohne das Wort König zu verwenden, auch nicht das Wort Königreich, aber er spricht über sein Kommen als Herrscher, und zwar gerade mit dem Ausdruck der Sohn des Menschen. Das ist eine direkte Rückverbindung zu Daniel 7, Vers 14. Und er sagt deutlich, er wird kommen in seiner Herrlichkeit. Und eben von dieser Herrlichkeit haben wir in 2. Petrus 1 gelesen. In seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Das bedeutet, die ganze Engelwelt, die Engel, die nicht gefallen sind, werden ihn dann begleiten. Wo haben wir noch das Reich Gottes gefunden? Wie? Jawohl, das war das letzte Mal, genau. Aber eben dann dieser wichtige Abschnitt über den Berg der Verklärung. Und nochmals wichtig, Vers 44. Der Jesus spricht über sein erstes Kommen als leidender Messias, aber nennt sich Sohn des Menschen. Fasst ihr diese Worte in eure Ohren? Denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Also er sagt, jetzt ist er gekommen, der Sohn des Menschen, nicht um zu herrschen, sondern um zu leiden. Und davor hat er dieses Leiden auch so angekündigt. Liest nochmals jemand Vers 22. Und er sprach.
Und er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden.
Danke. Also, er macht klar, ein erstes Kommen des Sohnes des Menschen, des Messias, aber als der leidende Messias. Und er wird dann später kommen, ein zweites Mal, als der König. Und etwas, was die Rabbiner schon im Altertum beschäftigt hat, war das Problem. In Daniel 7, Vers 14 heißt es, der Messias kommt auf den Wolken des Himmels. Aber lesen wir mal nach in Sacharja 9, 9. Ja, gerne.
Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin.
Danke. Das war ein echtes Problem. Da steht, der Messias kommt auf einem Esel. Und in Daniel steht, er kommt auf den Wolken. Wie kommt er jetzt? Und man hat dann diese Theorie entwickelt, die kann man im Talmud nachlesen. Das sind wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Wenn wir würdig sind und die Gesetze von Mose, die Tora, einhalten, dann kommt er auf den Wolken des Himmels. Aber wenn unser Zustand unwürdig ist und wir die Gebote nicht einhalten, dann wird der Messias kommen auf dem Esel. Und wirklich, wir werden dann später in Lukas 19 sehen, wie der Herr Jesus vom Ölberg her, wohlverstanden, vom Ölberg her, auf einem Esel einreitet. Ja? Und bald danach, und zwar nur 5 Tage danach, wird er gekreuzigt. Es sind nicht zwei Möglichkeiten, sondern es sind effektiv zwei verschiedene Kommen. Ein erstes Mal kommt der Messias auf dem Esel. Und tatsächlich, die Masse seines Volkes wird nicht bereit sein, wird nicht würdig sein. Und man muss ja wissen, eines der ganz wichtigen Gebote der Tora war 5. Mose 18, Vers 15. Wenn der Prophet kommt, der Messias, dann müssen alle auf ihn hören. Und wer nicht auf ihn hören wird, sagt Gott, von dem werde ich es fordern. Und tatsächlich, sie haben nicht auf ihn gehört, sondern ihn verworfen. Und er wird ein zweites Mal kommen, dann kommt er auch auf dem Ölberg, aber zuerst auf den Wolken des Himmels. Und dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen und dann kommt er eben, um sein Reich, das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit aufzurichten. Gibt es dazu noch eine Frage? Ja, da hinten.
Hat das Volk wirklich geglaubt, dass der Messias kommt? Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal so ein bisschen ist wie heute die Christen bei der Entrückung, dass sie irgendwie denken, ja, irgendwann mal kommt er. Aber sonst hätten sie sich ja Mühe gegeben, dass sie auch wirklich
sind. Das ist eine sehr gute Frage. Also hat das jüdische Volk damals wirklich allgemein geglaubt, dass der Messias kommt? Oder ist das so, wie manche heute, die sich gläubig nennen, und sagen, ja, Entrückung, das weiß man nicht so ganz. Und habe ich die Frage richtig wiedergegeben? Die Antwort ist sehr eindrücklich. Das war nicht nur eine ganz allgemeine Erwartung, dass der Messias kommt, sondern es war auch die Erwartung genau in dieser Zeit. Und zwar haben wir Zeugnisse auch außerhalb der Bibel bei Tacitus, einem römischen Schriftsteller der Antike, der schreibt darüber, dass man in Israel ganz fiebrig auf einen kommenden Herrscher wartete. Und auch Josephus Flavius, ein Priester aus Jerusalem, ehemaliger und ein Geschichtsschreiber, schreibt im ersten Jahrhundert, dass damals aus den Schriften der Bibel, aufgrund einer Aussage in den Schriften der Bibel, ein Weltherrscher erwartet wurde. Und das ist ein ganz direkter Hinweis auf Daniel 9, wo anhand der Jahrwochen vorausgesagt wird, wann der Messias kommen wird. Und das konnte man ausrechnen, und da kommt man mit diesen 69 Jahrwochen in Daniel 9, Vers 24, 25, kommt man auf das erste Jahrhundert nach Christus. Das macht also klar, man war fähig, diese Prophetie zu verstehen und auch richtig zu rechnen. Und dann ist noch zu erwähnen, es gab ja die Sekte von Qumran. Das sind diese Leute, die am Toten Meer unten, da haben sie eine Siedlung aufgebaut und haben die Bibel studiert. Und die haben ganz eifrig erwartet, dass der Messias in dieser Zeit kommt. Das war eine Gruppe von Juden, ich habe gesagt Sekte, aber ich muss erklären, das waren Juden, die im zweiten Jahrhundert Riesenprobleme bekamen mit dem offiziellen Judentum. Und zwar, die Hohenpriester waren ab dem zweiten Jahrhundert illegal. Eine Familie hat den Griff zum Hohepriesteramt gemacht, die gar kein Recht hatte dazu. Und schließlich hat diese Dynastie sogar das Königtum an sich gerissen. Denn Königtum und Priestertum, was im Alten Testament immer getrennt sein musste, miteinander verbunden. Und die hatten echte Gewissensnöte. Können wir da weiter in den Tempel gehen? Und darum haben die sich unter Leitung eines Zadokiden, das heißt also eines Priesters aus dem Stamm Levi, der aber von Zadok abstammte, aus dieser Linie, aus der nur hohen Priester kommen durften. Und die gingen ans Tote Meer, um zu warten, dass der Messias bald kommt und dann einen neuen Tempel bringt. Und darum haben die dort am Toten Meer die Bibel studiert. Und die haben wirklich gerechnet, jetzt kommt dann der Messias. Und die haben in ihrer sogenannten Sektenrolle, das heißt, die haben sich natürlich selber nicht Sekte genannt, sondern sie haben sich genannt Hayachat, die Gemeinschaft. Hayachat hat ganz bestimmte Regeln gehabt, und da haben sie zitiert Jesaja 40, 3, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Die gingen dort in die Arava hinunter, in die Wüste, weil sie wussten, dort wird dann der Messias auftreten, nach Jesaja 40. Und darum wollten sie auch gerade dort schon vor Ort sein. Und tatsächlich dort, ein paar Kilometer entfernt, am Jordan, hat dann Johannes der Täufer gepredigt. Und der Herr Jesus ist gekommen, hat sich taufen lassen, haben wir gesehen in Lukas 3. Und dann hat er begonnen zu predigen, öffentlich. Die waren schon geografisch gut situiert. Also, das ist eindrücklich. Das zeigt also, man war in der Lage, Prophetie zu verstehen, auch im Voraus. Aber es gab schon ein paar schwierige Fragen. Eben, warum heißt es an einer Stelle auf dem Esel, an der anderen Stelle auf den Wolken? Und darum war das eben so wichtig, dass der Herr Jesus seinen Jüngern erklärt, Vers 22, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden. Ihr müsst nicht erwarten, dass jetzt schon die Königsherrschaft kommt. Das ist noch nicht der Zeitpunkt. Zuerst muss der Messias leiden und sterben und erst dann später wird er kommen in Herrlichkeit. Und das wiederholt er also zu einer weiteren Gelegenheit, wie wir bereits gelesen haben, in Kapitel 9, Vers 44. Ja? Also damit erklärt der Jesus, es gibt zwei Kommen des Messias. Und übrigens, gerade aus Daniel 9 hätte man das wissen können. Dort steht nämlich, der Messias wird kommen nach 62, nach 69 Jahrwochen. Wenn man das ausrechnet, kommt man eben aufs erste Jahrhundert nach Christus. Und dann heißt es dort, und dann wird der Messias ermordet werden und nichts haben. Können wir das kurz aufschlagen? Daniel 9. Vers 25 wird gesagt, eben, dass er kommt als Fürst. Das hat sich dann genau erfüllt am Tag von Palmsonntag, als der Herr Jesus auf dem Esel einritt. Und jetzt liest jemand Vers 26.
Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen.
Jawohl. Also wenn man genau liest, dann heißt es, der Messias wird sterben, ausgerottet werden und nichts haben. Diese Stelle muss man wissen, wenn man mit orthodoxen Juden spricht. Die sagen, nein, Jesus ist nicht der Messias, sonst gäbe es ja seit 2000 Jahren Frieden. Ja, da habe ich einem Orthodoxen gesagt, erklären können, dass quasi, wenn es Frieden gäbe seit 2000 Jahren, dann wäre der Jesus gar nicht der Messias. Denn es heißt hier, er wird nichts haben. Kein machtvolles Königreich. Und was dann gleich angehängt wird, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Ja, nach der Kreuzigung kam ein Volk, und das waren die Römer. Und die haben die Stadt, Jerusalem, und das Heiligtum, den Tempel, zerstört. Und dann wird gesagt, und es wird Krieg geben bis ans Ende. Sieht man das? Bis in die Endzeit. Ah, fest beschlossenes, ja? Das kann man nicht wegbeten. Ja, sondern das ist ganz, das wird genau so kommen und nicht anders. Und zwar bis ans Ende. Das heißt also, es verzieht sich. Die Endzeit ist noch nicht mit dem ersten Kommen des Messias, sondern die ist erst, wenn er dann das zweite Mal kommt. Dort ist die Endzeit.
Aber wichtig ist noch bis ans Ende.
Eben, bis in die Endzeit heißt das, das Ende.
Bis Ende der Drangsal. Bis zum zweiten Kommen, das ist noch wichtig zu erwähnen.
Ja, aber eben der Ausdruck, das Ende bedeutet die Endzeit. Und zwar, wie du korrekt das andeutest, gerade in der Ölbergrede spricht der Herr Jesus, aber das Ende ist nicht sogleich. Und mit das Ende meint er dann wirklich die große Drangsal unmittelbar, bevor er kommt. Ja?
Aber zum Beispiel Jesaja 53.
Ja?
Wie haben die das denn eingeordnet? Also war das dann auch eine Option? Könnte das haben, dass dem Esel zugeordnet? All die Stellen, wo Leiden sind und alle anderen Stellen, die halt von dem Messias als Herrscher sprechen, die haben sie halt.
Ja, genau das war das Problem. Jesaja 53 spricht über den Messias, der leidet und stirbt. Und Christoph fragt, was haben die mit dieser Stelle gemacht? Ist doch echt ein Problem. Erstens mal muss ich aber noch betonen, im antiken Judentum war das auch klar, Jesaja 53 spricht vom Messias. Also da könnte ich ganz viele Stellen anführen aus der rabbinischen Literatur, wo Jesaja 53 ganz klar auf den Messias bezogen wird. Ich kann auch etwas zitieren, was ich mir da so notiert habe. Rabbi Alshesh im 16. Jahrhundert schreibt über Jesaja 53: Unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier, in Jesaja 53, die Rede ist vom König Messias. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Oder viel früher im Midrash Tanchuma, 9. Jahrhundert, dort wird zu dem Satz Jesaja 52, Vers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, erklärt, dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist, erhabener als Abraham, erhöht über Moses und höher als die dienenden Engel. Man könnte meinen, die haben den Hebräerbrief gelesen. Aber umgekehrt, das war ein Wissen im Judentum und im Hebräerbrief wird dieses Wissen ganz klar auf den Herrn Jesus angewendet. Und so gibt es also noch viele Stellen. Und gerade in jeder Rabbinerbibel steht bei Jesaja 53, also bei 52, 13, neben dem hebräischen Text, die aramäische Übersetzung von dem Targum Jonathan ben Uziel. Und dort hat man ergänzt, das ist eine freie Übersetzung, siehe mein Knecht, der Messias. Also ist klar. Und das ist sehr wichtig, wenn man nämlich mit modernen Theologen spricht. Die sagen, ja, das ist eine spätere christliche Interpretation oder so, ja. Und dabei ist im Judentum das klar gewesen. Jesaja 53 spricht von dem Messias. Aber das gab jetzt einen Konflikt, wie das Christoph in der Frage angetönt hat. Und eine Lösung, die man suchte, dieses Konflikts, war die, es gibt wohl zwei verschiedene Messias. Einer, der kommt und leidet, und einer, der kommt und der regiert. Und den Leidenden haben sie genannt Mashiach ben Yosef, der Messias, Sohn des Josefs, der wie Josef leidet, verworfen von seinen Brüdern. Und den anderen haben sie genannt Mashiach ben David, Messias, Sohn Davids, der so wie David König sein wird und regieren wird. Nur, interessant ist jetzt gerade in diesem Zitat vorhin von Rabbi Alshesh aus dem 16. Jahrhundert. Der schreibt noch im 16. Jahrhundert, das Subjekt dieser Weissagung ist David, das ist der Messias. Also, für den ist klar, der leidende Messias, das ist die gleiche Person wie der herrschende Messias. Aber eben das hat man so zu lösen versucht, durch die Theorie, es gibt zwei Messias. Aber interessant ist ja, Mashiach ben Yosef. Ja, Josef wurde von seinen Brüdern verworfen. Aber später haben sie sich vor ihm verneigt und er ist ihr Herrscher geworden. Also zuerst musste er leiden, aber später wurde er verherrlicht. Und bei David, der war ja auch nicht immer König. Lange Zeit war er der Verworfene in Israel und wurde sogar verfolgt. Und zwar von Saul und seinen Soldaten, dem offiziellen König. Er war der verworfene König und erst später wurde er dann zum angenommenen König. Und so ist das eben eine Person. Das erste Mal kommt er als der Leidende und wird dann eben über seine Brüder herrschen. Zuerst verworfen wie David, aber später wird er der anerkannte König sein. Noch jemand wollte was fragen? Ja,
ja, das sieht man ja gerade so wunderbar in Jesaja 9, da spricht er vom ersten Kommen, und 9:10, da spricht er vom zweiten Kommen.
Ja, im ganzen Text wird beides zusammengenommen, genau. Sehr gut, Zacharja 9. Und dann Manfred, du wolltest auch noch?
Wie muss man das einordnen? Wieso lesen die Juden dann Jesaja 53 nicht?
Es ist ein Problem mit Jesaja 53. Und zwar, In allen Synagogen weltweit wird ja in einem Jahr die ganze Tora, alle 5 Bücher Mose gelesen. Und es gibt ein Haftara-Verzeichnis, da steht immer drin, an welchem Sabbat im Jahr man welchen Abschnitt lesen muss. Also das ist so eine Art Bibelprojekt. Alle lesen den gleichen Abschnitt. Und dann im Haftara-Verzeichnis wird angegeben, bei diesen Kapiteln in den 5 Büchern Mose liest man diese und diese Abschnitte aus den Propheten dazu. Jetzt ist es so, man liest nie alle Propheten, sondern nur ausgewählte Kapitel. Aber in 5. Mose, wenn 5. Mose ist, kommt dann der Abschnitt, wo man Jesaja 52 liest. Und am nächsten Sabbat liest man Jesaja 54. Unglaublich, oder? Also genau Jesaja 53 ist ausgelassen. Und da muss man sich schon fragen, ja, warum haben sie genau das Kapitel ausgelassen? Es ist einfach die Tatsache, das Haftara-Verzeichnis ist so. Und das bedeutet in der Praxis, kaum einer kennt Jesaja 53. Und darum ist es so wichtig, wenn man mit Orthodoxen zu tun hat und ihnen vielleicht nichts zum Lesen oder so geben kann oder kein gutes Gespräch führen kann, dann sagt man ihnen vielleicht, lesen Sie mal Yeshayahu Chamishim Veshalosh. Oder Nun Gimel, das Gleiche, Jesaja 53. Und das kann voll einfahren. Das ist unglaublich. Also ein Bekannter von mir, der ist aufgewachsen in einer orthodoxen Familie in Nordafrika, arabisches Land, und als er das erste Mal Jesaja 53 gelesen hat, hat er gesagt, das ist eine Fälschung. Da haben Christen etwas vom Neuen Testament da in unserer Bibel hineingetan. Voll, also unmöglich, das kann nicht das jüdische Alte Testament sein, das ist eine Fälschung. Aber es fährt einfach voll ein, weil es so klar ist. Ja, aber eben, so vieles war klar, aber dann im Einzelnen gab es eben Fragen, ja, wie ist das und mit Leiden und mit Herrschen, mit Esel und mit Wolke, wie geht das? Und darum hat der Jesus eben seinen Jüngern nach und nach Klarheit gegeben. Und dann eben auch dieses Erlebnis geschenkt auf dem Berg, dass sie wissen, dass ihr müsst ja nie irgendwie an dieser Sache irre werden. Das ist alles garantiert für die Zukunft.
Jerry? Die jüdische Bibel fand die schon mit Siehe mein Knecht. Gehört das schon in Kapitel 53 bei den beiden Hebräern oder ist das auch noch 52?
Das ist auch 52, 13. Ja, die Kapiteleinteilung ist heute gleich. Ja.
Aber wieso haben wir denn dort diesen Abschnitt dort getrennt eigentlich? Das finde ich eigentlich ein bisschen komisch, wenn es dazugehört.
Du meinst, warum Jesaja 53 weg ist? Also.
Ich finde es nicht sinnvoll, weil es nicht dazu gehört.
Eigentlich. Nicht sinnvoll. Das wär ja so wichtig, dass das Judentum dieses Kapitel kennt. Und eben, ich kann dir nicht beweisen, wann das, aus welchen Überlegungen genau so gemacht wurde, aber man kann ja eins und eins zusammenrechnen. Also das hat schon einen Grund, warum genau dieses Kapitel ausgelassen wird. Und jetzt muss ich noch erklären. Die meisten bekehrten Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist, werden als Zeugnis erzählen, Jesaja 53 spielt eine Schlüsselrolle bei meiner Bekehrung. Ist so eindrücklich. Jede Bekehrung ist anders, aber Jesaja 53 meistens spielt eine ganz wichtige Rolle. Und eben, die haben dieses Kapitel normalerweise nie gekannt und dann hat das ihnen jemand zugespielt und dann fährt das voll ein. Und so können viele eben zur Erkenntnis des Messias kommen. Und das war natürlich auch schon in früheren Jahrhunderten so eindrücklich. Und nur noch ein praktisches Beispiel. Ich war mit Michael zusammen, aus Zürich-Enge, orthodoxen Familie. Wir haben abgemacht, wir sprechen miteinander über den Messias. Und dann haben wir Jesaja 53 gelesen. Und dann war es vorbei, wir haben uns verabschiedet und uns dann später wieder getroffen. Und dann sagt er, ich muss schon sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das war unglaublich. Aber jetzt habe ich meinen Rabbi gefragt, wie man es verstehen muss. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, das sei ein Freiheitskämpfer in der babylonischen Gefangenschaft gewesen. Und da habe ich ihn gefragt, ja, wann war die babylonische Gefangenschaft? Oh, ich weiß nicht, ich müsste nachschauen. Das war von 606 bis 539 vor Christus. Und jetzt Frage, wann hat Jesaja gelebt? Ja, ich müsste nachschauen. Jesaja hat gelebt um 700 vor Christus. Also, das geht nicht. Der Rabbi hat ihm gesagt, das ist keine Prophetie. Ist ja in der Vergangenheitsform geschrieben. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Das ist keine Prophetie, sagt er. Und da kann ich ihm sagen, ja, natürlich, das funktioniert nicht mit der babylonischen Gefangenschaft. Also das sind so Versuche, um zu fliehen. Und da muss man noch wissen, wer Hebräisch lernt in der, oder sollte das unbedingt, in der Grammatik den Begriff des prophetischen Perfektums. Das prophetische Perfekt. Das heißt, das ist sehr oft im Alten Testament, dass zukünftige Dinge beschrieben werden mit Zeitformen, wie wenn sie abgeschlossen wäre. Jesaja 53 ist Prophetie. Aber noch etwas. Im Mittelalter haben Rabbiner wie die ganz bekannten Rashi und Abravanel, die haben gesagt, dieser Knecht ist nicht der Messias. Obwohl die früheren Rabbiner das gesagt haben. Das sind wir, das ist das Volk Israel. Wir müssen ja so leiden, weil die Heiden uns alle hassen, nur weil wir Juden sind. Wir sind der leidende Knecht. Und dann, wenn man dieses Argument hört, und das kann man sehr oft hören, da muss man sehr einfühlsam erklären, und da steht doch, der Messias wird sterben. Dieser Knecht, kann man das aufschlagen, Jesaja 53. Vers 8. Am Schluss heißt es, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Der Knecht wird unterschieden von dem Volk Gottes. Und der Knecht stirbt für das Volk Gottes. Also kann das nicht Israel sein. Und dann muss man sehr fein noch darauf hinweisen, übrigens in Vers 9 steht, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist, haben sie noch nie gelogen in ihrem Leben. Und dann ist die Sache klar. Also, aber einfach um besser zu verstehen, diesen ganzen Hintergrund, da jetzt in Lukas 9. Und wir haben gesehen, Lukas 9, 1 bis 9, 1 bis 11, in diesem ersten Abschnitt, der Jesus schickt die 12 Apostel aus. Und zwar für die 12 Stämme Israels. Damals gab es übrigens unter den Juden in Israel alle 12 Stämme. Das ist wichtig, dass man das weiß, denn nach der Reichsteilung bei Salomo, nach seinem Tod, wurde ja Israel zerrissen in ein Königreich der 10 Stämme im Norden und ein Königreich der 2 Stämme, Juda und Benjamin, im Süden. Aber gleich in 2. Chroniker 10 bis 12 lesen wir, dass aus allen 10 Stämmen sind ganz viele geflohen nach Süden, weil sie sahen, dort, mit denen ist Gott. Und so gab es alle 12 Stämme im Südreich. Und auch später bei König Asa, 2. Chroniker 15, und dann noch später bei Hiskia, kommen die aus den 10 Stämmen in den Süden. Und darum, als die Juden nach Babylon in die Gefangenschaft mussten, da gingen von allen 12 Stämmen in die Gefangenschaft. Und als sie dann zurückkehren durften, aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heim ins Land, da gingen alle 12 Stämme zurück. Und darum war ja, das haben wir gehabt in Lukas 2, die Prophetin Anna im Tempel. Die war aus dem Stamm Aser. Die war aus den 10 Stämmen. Und der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 26 vor König Agrippa, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Und der Jakobusbrief, Jakobus 1, Vers 1, richtet sich an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Sein Gruß. Und darum schickte Jesus die 12 Apostel für Israel. Und er erwartet, dass man diese Botschaft des Messias für die 12 Stämme aufnimmt und sie unterstützt. Und darum sagt er, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stäbe, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand 2 Unterkleider haben. Die sollen also mit dem Minimalsten gehen und sollten damit rechnen, dass Israel diese israelitischen Botschafter des Messias aufnimmt und versorgt. Und das ist also diese Phase, da der König kommt, der König ist schon da und er schickt seine Boten aus, um die Botschaft von dem Königreich in ganz Israel zu verbreiten. Und diese Phase nimmt ein Ende, nämlich kurz vor der Kreuzigung. Schlagen wir auf im gleichen Evangelium Lukas. In der Nacht, als der Herr überliefert wurde, da spricht der Herr Jesus davon und sagt, jetzt kommt eine ganz neue Zeit. Liest jemand 22, 35.
Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden.
Das ist also Jesaja 53. Weiter.
Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind 2 Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug.
Jawohl. Also, der Herr sagt nochmals, jetzt im Rückblick auf Kapitel 9. Wie war das, als ihr damals in Israel predigen musstet? Gab es ein Problem? Und sie konnten sagen, nein, es hat uns nichts gemangelt. Der Herr hat uns treu versorgt in unserem Missionarsdienst. Und jetzt sagt der Herr Jesus, aber jetzt müsst ihr selber schauen. Jetzt kommt eine neue Zeit. Jetzt ist es nicht mehr gleich. Und zwar, weil jetzt deutlich geworden ist, dass Israel als die Masse den Messias verwirft. Können sie nicht mehr erwarten, dass Israel sie unterstützt. Also sie sollen jetzt davon ausgehen, jetzt bekommen sie keine Unterstützung mehr von Israel. Jetzt wird alles anders aussehen. Und das ist nun eine sehr wichtige Stelle, um zu zeigen, wie gewisse Anordnungen im Neuen Testament, die können zeitlich beschränkt sein. Ja? Ich war, es ist uns klar, das ganze Wort ist vollgültig und ist 100% Gottes Wort und wird nicht aufgelöst und aufgehoben, aber man muss die Anweisungen an die richtigen Personen und auch für die richtige Zeitepoche zuordnen. Zum Beispiel das Gesetz Mose, das hat Gott Israel geboten bei seinem Bund am Sinai, 2. Mose 19. Und die Zeit des Gesetzes sollte sein, bis der Messias kommt und am Kreuz stirbt. Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. Jetzt kann man nicht plötzlich die Gemeinde heute unter das Gesetz Mose stellen. Aber natürlich ist das immer noch Gottes Wort und vollgültig und nicht irgendwie aufgelöst. Aber nicht auf die Gemeinde zu beziehen. Und darum, wenn man jetzt Lukas 9 nehmen würde und sich sagt, ja, also, wer Missionar ist, der darf keine Stäbe mitnehmen, keine Tasche, kein Brot, kein Geld. Ja, das sind ja biblische Gebote. Ja, das war wirklich biblisches Gebot bis in die Nacht der Verwerfung des Herrn Jesus. Und dann kam eine neue Anweisung in Lukas 22. Jetzt geht es weiter. Und Im dritten Johannesbrief schreibt sogar Johannes, die Gläubigen, die als Missionare hinausgegangen sind, die wollen sich von der Welt nicht unterstützen lassen. Die wollen kein Geld von der Welt. Aber, sagt er, wir haben hier eine Aufgabe. Die Gemeinde, aber nicht die Welt. Ja? Und darum ist es wichtig, dass man als Missionar sich nicht vom Staat irgendwie als Missionar unterstützen lässt. Gut, die kommen auch nicht auf die Idee bei uns. Also wieder etwas anderes. Aber ich sage nur, es gibt vielleicht andere Situationen, wo es darum geht, ja, oder auch andere Länder, wie soll man das jetzt machen? Nein, das ist nicht Sache des Staates, das ist Sache des Volkes Gottes. Und diese Anweisungen sind eben sehr praktisch und wichtig. Und jetzt eben auch hier ein Beispiel. Jawohl, das war zeitlich begrenzt. Aber es gibt natürlich Gläubige, die sagen, ja, das, was Paulus da im ersten Korintherbrief schreibt, das war für die Zeit damals und das kann man heute nicht mehr anwenden für unsere Gesellschaft. Wie bitte? Und wo ist die Stelle, wo es sagt, das war nur so bis zur Endzeit, aber in der Endzeit gilt das nicht mehr? Das ist das Problem. Man muss das von der Bibel her ganz klar zeigen, wenn etwas beschränkt war, zeitlich. Ja, jetzt ist die Zeit durch. Wir würden dann weiterfahren, nächstes Mal ab Vers 12, 9 Vers 12. Aber ich möchte noch ein paar Details aufnehmen in Kapitel 9. Kurz zurückkommen und dann gehen wir weiter.